Hallo und herzlich willkommen bei Teeblatt und Kaffeefilter. Ich bin Thorsten Burkhardt.
Und ich bin Valentin Bretzer.
Und heute reden wir über deutsche Literatur. Zwar aus folgendem Grund. Wir haben in einer anderen Folge ja schon mal gesprochen über den großen amerikanischen Roman und sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich ein Quatschbegriff irgendwie ist, den man nicht so richtig nutzbar machen kann, weil jeder Roman ja eigentlich dann doch im Endeffekt ja über irgendwie seine eigenen Themen spricht. Aber dass dann doch, ja, dadurch, dass ein gewisser Zeitgeist vielleicht transportiert wird, auch was ausgesagt wird über nationale Mythologie. Wir haben da über The Great Gatsby von Fitzgerald geredet und sind dann so verblieben, ja, uns unter dem Kontext auch mal deutsche Literatur anzuschauen. Ja, und da hattest du eine ganz schöne Idee.
Ich will unbedingt über Sven Regeners Herr Lehmann reden.
Ja, dann sag doch mal, warum gerade Herr Lehmann, wenn wir sagen, der große Roman einer Nation?
Tja, ich glaube fast, da müssen wir ein bisschen ausholen. Wenn wir bei dem großen amerikanischen Roman sind, dann denken wir eben ganz groß eben an den amerikanischen Traum, um den es ja auch dezidiert beim Gatsby ging. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eigentlich der deutsche Traum?
Ja.
Und wir haben natürlich auch dieses kapitalistische Idealbild davon, sich hochzuarbeiten.
Ja.
Aber ich würde nicht sagen, dass das ein deutsches Ideal ist, so stark wie in den Staaten.
Genau, das spielt im amerikanischen Kontext eine bedeutende Rolle, ja.
Und in Deutschland haben wir aber natürlich so andere Allgemeinposten, würde ich fast sagen.
Ja.
Nämlich zum Beispiel, dass man sagt, man muss einmal Kinder kriegen, ein Haus bauen und den Baum pflanzen oder sowas.
Ja klar, das ist glaube ich, ein bekanntes Thema.
Genau,
so, ja.
Genau. Und ich denke halt, da wo der finanzielle und berufliche Erfolg bei den Amerikanern ganz oben steht, ist es im Deutschen vielleicht eher dieses Gefühl von, davon eine Heimat zu haben, vielleicht eine Art Nachbarschaft, zumindest aber eben ein Haus. Und auch damit verbunden eine gewisse Sicherheit.
Mhm.
Und ich glaube, das ist in dem ja auch sehr versicherungsverliebten Deutschland immer ein ganz, ganz großes Thema. Und da sehe ich Herr Lehmann.
Okay.
Vorneweg, Sven Regener, der Autor, ist ein Mann, den ich liebe. Er hat insgesamt 5 Romane allein über Herr Lehmann geschrieben. Herr Lehmann war der erste.
Ja.
Und ist außerdem Sänger in der Band Element of Crime. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich einmal die Straßenbahn des Todes anzuhören. Auch da hat er schon einen ganz, ganz eigenen Ton, der eine gewisse Theatralik oder Tragödie in sehr einfache Sachen legt.
Okay.
Und Herr Lehmann ist natürlich für mich als Schriftsteller auch einfach ein Prototyp für gelungene deutsche Dialoge. Mhm. Also man kennt das vielleicht aus den amerikanischen Serien immer mal öfter. Also wer sich jetzt von mir aus vielleicht mal Gilmore Girls angeschaut hat, der weiß, wie tolle Dialoge funktionieren.
Mhm.
Ich vermute, das ist ein ähnliches Rezept tatsächlich. Dieser Roman besteht auch gefühlt aus ungefähr 80% Dialogen. Mhm. Und er hat diese Eigenart, dass an einem Dialog eigentlich ist es eigentlich immer mindestens ein Trialog, meistens sind mindestens 3 Leute beteiligt und alle wollen irgendwas und reden aneinander vorbei. Und es gibt nichts Köstlicheres, als da die ganze Zeit zuzuhören.
Okay.
So viel vorweg.
Ja.
Warum ist das jetzt aber der große deutsche Roman?
Ja.
Ein Versuch. Herr Lehmann, Frank Lehmann, ist betont ambitionslos. Frank Lehmann will nicht den amerikanischen Traum leben und er sucht eigentlich auch nicht, dass es diesen jetzt von mir gerade behelfsmäßig formulierten deutschen Traum der Sicherheit.
Okay, ja.
Frank Lehmann wohnt in West-Berlin kurz vor der Wende in diesem Buch und er hat einen Job in einer Kneipe und ist damit komplett zufrieden. Die Leute, mit denen er sich umgibt, die kommen aus diesem Kneipenmilieu. Das ist sein bester Freund Karl, der Künstler, Herr Lehmanns Bruder ein bisschen nacheifert, der großer Künstler in New York ist. Und er selber will auch toller Objektkünstler werden und erlebt auch eine Krise im Laufe dieses Buches, als er merkt, dass er das vielleicht nicht hinkriegt und geht daran kaputt. Und Herr Lehmann muss ihm natürlich da raushelfen. Dann gibt es Erwin, den Chef, der ein Kneipenimperium aufgebaut hat. Allesamt haben sie unterschiedliche Probleme, haben sie Pläne und Ziele und verzweifeln daran. Im Erwin wird paranoid, der sieht immer einen Zivilbullen, der sie wegen Drogen hochnehmen will. Auch seine romantische Liebschaft hat ihre eigenen Ambitionen und Ziele und wirft ihn am Anfang sogar vor in einem fantastischen Gespräch, dass er keinen Lebensinhalt hatte, worauf Herr Lehmann meint, was soll denn das überhaupt heißen? Lebensinhalt, als wäre das Leben nur irgendwie ein Gefäß, das man dann füllen müsste mit einer Flüssigkeit.
Okay.
Und er sagt immer, ich will nicht mehr. Ich will das nicht. Ich lehne diese Ambitionen für mich ab. Also er lässt ja allen anderen die Freiheit, ne? Das ist auch ganz wichtig zu sagen.
Ja.
Aber Herr Lehmann ist der große deutsche Roman, weil er mit dieser Last vom Traum des Kapitalismus oder von mir aus der Marktwirtschaft und auch der Traum dieses Geborgenseins, seinen Ort finden, damit ist er einfach durch. Er sagt, ich muss hier nicht teilnehmen. Und ich denke mir, wenn The Great Gatsby den amerikanischen Traum dekonstruiert, dann macht Herr Lehmann genau dasselbe. Weil hier geht es nicht darum, dass er irgendwie heiratet und Kinder kriegt. Ja. Es geht auch nicht darum, dass er irgendwie die Kneipe übernimmt, sondern es geht eher darum, dass er seinen Eltern erzählt hätte, er wäre schon der Geschäftsführer eines Restaurants und muss sich dann damit mit dieser Lüge konfrontieren.
Ja, also der Roman ist sich dann quasi des Traums, wie du es genannt hast, ja schon bewusst. Dann.
Genau. Er wird mehrfach damit konfrontiert. Er hat diese Erwartungen, die seine Eltern scheinbar an ihm haben. Später stellt sich raus, ist es gar nicht so.
Ja.
Aber er glaubt das, er bildet sich das ein. Die eben auch von Katrin, der schönen Köchin, seinem romantischen Gegenüber in dem Roman, wird er ganz krass damit konfrontiert. Aber das ist eben nicht seine Welt, das sind nicht seine Probleme. Der Roman startet damit, dass er nach einer langen Arbeitsnacht betrunken nach Hause kommt und ein Hund ihm im Weg steht. Das ist sein eines Problem, weil dieser Hund lässt ihn nicht über den Platz drüber.
Ja.
Und dann muss er den Hund abfüllen und wird natürlich von der Polizei dann gefunden und wegen Tierquälerei angezeigt. Und das andere Problem ist, dass ihn jetzt eben alle Herr Lehmann nennen, wo er doch klar bald 30 wird.
Ja.
Und das auch, obwohl sein ganzes Umfeld wesentlich älter ist als er.
Mhm.
Und das ist das Ding. Also er wird als alt angesehen.
Ja.
Und das sagt jetzt zum Beispiel der Text nicht dezidiert, aber anhand dieser Kontexte klang es immer nach einem Vorwurf, den er selber gehört hat, dass er nichts gemacht hat in seinem Leben, außer der Barkeeper zu sein.
Ja. Und da wo bei Great Gatsby zum Beispiel, wo wir so verblieben sind, zu sagen, okay, der Roman ist explizit, wie auch immer, die Kritik eines nationalen Mythos, wenn man so will, der irgendwie das dadurch macht, dass er ja einen schönen Schein irgendwie zeigt, das aber zeigt, dass quasi das individuelle Drängen und das individuelle Begehren irgendwie ja im Endeffekt diesen nationalen Mythos ja ad absurdum führt und im Endeffekt ja einen Verfall irgendwie darstellt. Aber bei Herr Lehmann, bei dem Roman, ist es ja ungleich unaufgeregter alles.
Es ist wahnsinnig, ja. Obwohl es viele Themen sind, die eigentlich sehr aufregend sind, wie zum Beispiel der Nervenzusammenbruch seines Freundes.
Ja.
Aber trotzdem hat alles so eine gewisse Leichtigkeit die ganze Zeit. Und das, ich glaube, das ist mit dem Thema, wird das genauso gehandhabt. Weil es natürlich, vielleicht auch, weil dieser deutsche Traum nicht so formuliert ist wie der amerikanische.
Ja, das denke ich eben auch. Also, wie gesagt, es gibt nicht irgendwie die Vorstellung, weiß ich nicht genau, vielleicht nicht so stark, von außergewöhnlichen Individuen, denen man irgendwie nacheifern sollte, weil denen die Verwirklichung eines wie auch immer gearteten Traums gelungen ist oder so.
Aber dafür gibt es, ich glaube, so eine gewisse Vorstellung von einem Druck. Ich glaube, die Vorstellung von einem Druck ist eigentlich ein Druck,
ja.
Den er eben auch Frank Lehmann hier verspürt, den er auch manchmal gezielt ausgesetzt wird, also die andere auf ihn ausüben durch diese Frage einfach, und er reagiert ja auf die Frage.
Ja.
Na, da, er muss es halt irgendwie zu was Bestimmten bringen. Vielleicht ist Herr Lehmann so gesehen ja ein ganz tolles bürgerliches Vorbild, im Gegensatz eben zu dem amerikanischen Vorbild des Vielverdieners dann meinetwegen. Ist eher hier das Vorbild einfach des zufriedenen Menschen, der irgendwie sich kennt, seine Umwelt kennt, sein Viertel kennt, lebt in Kreuzberg, es ist ja auch ein sehr schöner Berlin-Roman natürlich, und er redet die ganze Zeit davon, wie weit Charlottenburg doch eigentlich weg ist. Also in diesem Mikrokosmos Berlin, sondern er hat seine Nachbarschaft und er ist zufrieden und das ist schön und gut.
Aber es ist dann doch für mich interessant, dass so ein unaufgeregter Protagonist, wenn man so will, aber von dem Roman natürlich in eine Zeit platziert wird und an einen Ort platziert wird, der natürlich zeitgeschichtlich unfassbar bedeutsam ist.
Und dann sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Genau, es ist nämlich auch ein deutscher Roman, weil er damit endet, dass die
Mauer fällt. Genau, die Berliner Mauer fällt.
Genau. Ja, wolltest du dazu gerade direkt was sagen?
Nee, also erzähl ruhig mal weiter. Ich feiere das gerade sehr, dass wir über Herr Lehmann reden und dass du dich dazu durchgerungen hast, doch tatsächlich einen Roman als den Großen zu nominieren.
Es wird nicht der Letzte sein.
Okay, alles klar.
Ich glaube, das ist so der ganz herrliche Punkt, den ich da gelesen habe. Am Ende fällt die Mauer und lass mich nicht lügen, der letzte Satz. Es ist fantastisch. Er fährt dann mit einem ehemalig Ostdeutschen, der nach Berlin geflohen war, durch die Stadt. Und Silvio heißt er, und er verabschiedet sich dann, um feiern zu gehen.
Ja.
Und Herr Lehmann bleibt irgendwie zurück, und es ist eigentlich alles gerade nicht so richtig toll in seinem Leben.
Ja.
Also er ist an einem sehr schlechten Punkt, und die Mauer ist gerade gefallen, und er weiß gar nicht so richtig, wie er das einordnen soll. Und dann ganz am Ende... er ist gerade 30 geworden, also seine Schreckensvorstellung, dass er jetzt alt ist, ist sich erfüllt. Ja, und dann überlegt er, was er als Nächstes machen soll, dass er vielleicht was ganz anderes anfangen soll. Man könnte auch noch einen trinken, dachte er, irgendwo. Ich gehe erst einmal los, dachte er. Der Rest wird sich schon irgendwie ergeben. Das ist die Geschichte eines, also im amerikanischen Literatur würde man vielleicht fast einen Drifter sagen, nur dass er natürlich nicht driftet, sondern seine feste Nachbarschaft hat.
Der sich treiben lässt.
Der sich treiben lässt, genau. Und sogar dieser historische, also natürlich im Mikrokosmos Berlin fokussierte Punkt, aber für ein Ereignis von globalem Ausmaßen.
Ja.
Auch das geht eigentlich nur an ihm vorbei.
Ja.
Also was kümmert es ihm wirklich? Ja, das ist jetzt irgendwie was Großes, aber die Szene, in der es plötzlich anfängt zu regnen und er noch schnell die Markise einholen soll, die ist eigentlich wesentlich actionreicher als die Szene, wo die Mauer fällt.
Ja.
Also das bewegt ihn viel mehr.
Also ist das jetzt ein literarischer Gegenentwurf irgendwie zu Literatur, die quasi, weiß ich nicht, obsessiv politisch ist oder...
Ich weiß nicht, was, also wenn du jetzt nach einer Intention fragst, das weiß ich nicht, und das interessiert mich ja auch nicht. Aber ich glaube auf jeden Fall, man kann ihn so lesen, weil wir müssen auch bedenken, der Roman wurde 2001, glaube ich, geschrieben, genau, oder veröffentlicht, und wir befinden uns da quasi hinter den 90er Jahren, die ja sehr viel gekaut haben an einem... Eigentlich an diesem Erbe der Wende und natürlich auch an dem Erbe von Nazi-Deutschland. Und er geht jetzt hier, ich vermute bewusst, vielleicht nicht aus diesem Grund, aber...
Gut, wie gesagt, über Intention können wir nicht reden, sagst du ja ganz richtig. Dann reden wir halt quasi über die Arbeit, die der Text für uns macht als Kultur oder wie auch immer.
Genau, und der Text... setzt sich aber nochmal 10 Jahre in die Vergangenheit, ne, vor diese 90er Jahre, diese komischen, das Ende der Geschichte, wo scheinbar nichts mehr passiert ist, an dem einen Punkt, wo so viel passiert ist, wie sonst 20, 30 Jahre davor und danach nichts mehr.
Ja.
Und da tritt dieser Herr Lehmann auf, als dezidiert ereignislose Persönlichkeit, könnte man vielleicht sagen, in dem Sinne. Und ich glaube schon, das ist dann ein Gegenentwurf. Vielleicht auch ganz direkt zum Beispiel zum Great Gatsby mit den großen, tollen Partyszenen, ne? Und dem reichen, üppigen. Ja. Und da sind das halt immer dieselben fünf Nasen und Herr Lehmann, Jürgen und Kristallreiner, ja, die irgendwie in der Bar sitzen und sich unterhalten.
Ja, und vielleicht auch als Gegenentwurf ein Stück weit zu diesem Popliteratentum, was die 90er Jahre beackert, die ja auch immer große Szenen der Ausschweifung und so als Symptom einer Ziellosigkeit irgendwie nehmen.
Und dann sind wir natürlich bei ein paar Titeln, die uns selber ja auch polarisiert haben untereinander. Zum Beispiel Christian Krachts Faserland und
ja, Soloalbum von Stuckrad Barre.
Genau. Also,
das sind ja sehr aufgeregte Romane. Bei allem, was man da noch dazu sagen könnte, vielleicht mal in der Zukunft. Regener ist ja kein Popliterat.
Ja, weiß ich nicht, was heißt das denn? Pop ist ja sehr populär. Ich finde ihn schon relativ populär in dem, was er tut. Ja.
Aber er schreibt ja nicht über die Zeit, eine zeitgeschichtliche Obsession, oder er schreibt nicht über irgendwie, ja, wie soll ich sagen, den Exzess oder das übermäßige Verlangen oder die Ziellosigkeit, sondern die Ziellosigkeit ist eigentlich schon der Punkt, an dem man angekommen ist, und dann,
ja,
dann hat ja Herr Lehmann auch was erreicht,
ja,
in dem Sinne.
Ja.
Sich ja frei gemacht hat quasi von Erwartungen. Und auch, ja, jeder Traum, dem einen die eigene Kultur und das eigene kulturelle Erbe suggeriert, ist ja im Endeffekt was einen treibt oder was einen zu einem Getriebenen vielleicht machen will. Und wenn Lehmann da nicht mitspielt, dann ist es vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, dann ist es eine kulturell relevante Nicht-Teilnahme.
Ich denke, genau, Herr Lehmann nimmt diese Ziellosigkeit an.
Ja.
Auch ein bisschen, er ist ja Wahlkreuzberger, also das ist, also der Herr Lehmann, das ist ja sehr spezifisch, ne? Er ist jetzt ja nicht Schwabe aus tiefster Überzeugung und auch schon aus Geburt heraus.
Ja, so wie Erwin zum Beispiel.
Genau, wie Erwin sein Chef.
Betont wird, dass er Schwabe ist.
Ja, und Schwaben halten ganz Berlin zusammen, genau. Sondern er hat sich halt irgendwie sein Leben rausgesucht.
Ja.
Wenn man dann die Romane liest, die davor spielen, auch ein bisschen reingerutscht tatsächlich. Das war kein gezieltes Heraussuchen, also sogar da schon nicht, sondern das Leben, ich glaube, er ging auf Suche nach seinem großen Bruder nach Berlin, weil er von dem nichts mehr gehört hatte, und bleibt da dann.
Ja.
Da passt es ihm irgendwie. So, und wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit Christian Krach, der ein paar Jahre älter ist, also aus den 90ern kommt und auch in den 90ern spielt, ja, Faserland, das ist ja eigentlich eine geografische Durchquerung eines namenlosen Protagonisten, glaube ich sogar, der, von dem wir auch gar nicht viel wissen. Wir wissen, dass er reich ist und viel Geld hat und so zumindest sehr teure Kleidung trägt.
Ja.
Aber wir wissen auch nicht, was er beruflich macht. Wir wissen, dass er einmal von Sylt durch ganz Deutschland bis letztlich in die Schweiz dann fährt und dann eine Art Resümee zieht, als er am Ende, ich glaube, auf dem Friedhof angekommen ist, wo Thomas Mann begraben ist. Und dann zieht er plötzlich vom Leder über Deutschland. Und da gibt es auch ein ganz deutsches Bild.
Ja.
Also das ist natürlich auch wäre auch ein Anwärter für mich, über einen großen deutschen Roman, der aber, wie ich glaube, sehr spezifisch für die 90er Jahre ist. Und so einen gewissen Hedonismus, der dieser Zeit diese Zeit einfach hatte.
Ja, das mit diesem Hedonismus, das ist jetzt das, was ich mit Popliteratur irgendwie in Verbindung gebracht habe, irgendwie durch so eine Art Hedonismus das vermeintliche Ende der Geschichte irgendwie darzustellen. Und bei Kracht ist es ja nun auch so, der Roman positioniert sich ja explizit als ein Roman über Deutschland.
Ja.
Und von daher ist es, stelle ich an den Roman in gewisser Weise, oder stelle ich dem Roman jetzt ganz andere Fragen als bei Regener. Und ich versuche jetzt immer noch so ein bisschen rauszukitzeln aus dir, irgendwie, ja, wie Herr Lehmann irgendwie da reinpasst.
Bei Christian Kracht haben wir diesen Protagonisten, der nicht weiter weiß, der vielleicht auch irgendwie eine psychische Überforderung auch wirklich spürt. Und am Ende wird stark angedeutet, dass er sich das Leben nimmt.
Ja.
Und er hat keine Lust auf nichts, sondern er läuft einfach von jedem dieser Exzesse, auf die er trifft, läuft er davon. Und dann findet er immer wieder Frauen, die er ganz schön findet und auch sehr oberflächlich dann immer so betrachtet,
Ja.
aber läuft dann auch vor denen wieder weg.
Ja.
Da ist ja fast irgendwie eine Angst davor, da irgendwo anzukommen.
Ja.
Oder dann irgendwas Echtes, irgendwas Festes zu haben, irgendwie eine echte Unterhaltung mit jemandem zu haben. Oder eine echte Beziehung zu jemandem aufzubauen vor allem. Und das ist halt bei Herr Lehmann, ist es dann da der Gegenentwurf. Weil Herr Lehmann, der ist da vielleicht auch reingerutscht, also der hat sich auch vielleicht so ein bisschen treiben lassen und lässt sich auch jetzt noch treiben, aber er sucht eben nichts. Er ist eben einfach zufrieden. Das sagt er ja auch mehrfach, dass er vielleicht einfach nicht mehr will. Man kann sich darüber unterhalten, ob das stimmt.
Ja.
Ich glaube aber im Großen und Ganzen schon. Er hat da natürlich noch so ein gewisses romantisches Interesse, das dann erstmal ungestillt ist. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht irgendwie seinen Platz in der Welt gefunden hat.
Ja.
Und vielleicht insofern ist das auch ein spannender, nochmal ein spannender Gegenentwurf zum Great Gatsby, der alles hat, außer die Frau. Und das ist für ihn die Katastrophe für die Rolle des Gatsby, für den Charakter. Und
Ja.
bei Herr Lehmann, der kommt eigentlich auch schon ohne die Frau ganz gut klar.
Also was sagt jetzt der Roman über Deutschland abschließend?
Herr Lehmann sagt uns über Deutschland, dass es sehr viele vage Anforderungen gibt,
Ja.
sehr viel unausgesprochenen Druck,
Ja.
der auf den Menschen, auf den Deutschen abgeladen wird, sich vielleicht eine Identität zu suchen.
Ja.
Und Herr Lehmann ist mein großer Held, weil er diesen Druck zwar spürt, aber ihn nicht annimmt. Und ich glaube, das ist was wir bei Herr Lehmann ganz toll sehen, wie auch solche Mechanismen eigentlich funktionieren können. Und auf eine gewisse Art und Weise, wie wahrscheinlich ein bisschen geschönt, da dann jemand daraus entkommt, indem er eigentlich im Kreuzberg verloren geht, ne? Im abgetrennten West-Berlin, und dann fällt plötzlich die Mauer und es ist gar nicht mehr so abgetrennt, ja, und irgendwas wird sich schon ergeben.
Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal an dem Punkt ein schönes Schlusswort. Wir werden sicherlich noch mal auch ausgiebiger über Soloalbum oder über Faserland irgendwie sprechen müssen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, dann danken wir euch allen fürs Zuhören. Das war Teeblatt und Kaffeefilter. Wir lesen weiter und würden uns freuen, wenn ihr uns weiter zuhört.